Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten. Denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt ihr ja auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Wort vom lebendigen Gott.
Wir haben heute die zweite Predigt und auch schon die letzte in dieser Unterserie Staat, Salz und Licht im säkularen Staat. Säkular, weltlich, nicht religiös, kirchlich, also ein Staat, wo die Religion nicht, also Staat und Religion trennt sind. Gewisse von euch werden mich jetzt vielleicht ein bisschen komisch finden oder werden sich bestätigt fühlen mit der Aussage, die ich jetzt mache. Ja, immer Anfangsjahr habe ich eine komische Angewohnheit. Anfangsjahr gehe ich immer, wenn ich zum Briefkasten gehe, ein bisschen mit einer gewissen Spannung an Briefkasten, mit einer gewissen Vorfreude. Ich gehe Briefkasten und wenn ich ihn auftue und ein Kuvert drin habe, das viele von euch vielleicht nicht so gerne haben, zwar vom Steuerverwaltung, vom Steueramt, dann freue ich mich. Ich freue mich, dass die Steuererklärung kommt, dass ich die ausfüllen kann. Ich bin nicht der Schnellste im Ausfüllen, aber irgendwie habe ich so eine komische Freude, die Steuererklärung auszufüllen. Ich weiß nicht, wieso das ist, aber irgendwie mache ich das relativ gern. Ihr müsst nicht mit euren Steuererklärungen zu mir kommen, da bin ich der Falsche. Aber ich fülle grundsätzlich irgendwie das gern aus. Weil ich glaube, auch überzeugt bin, dass grundsätzlich der Staat mit meinem Geld relativ gute Sachen macht, aber vielleicht jetzt mein Beitrag nicht der grösste ist auf die gesamtschweizerische Bevölkerung gesehen. Und so sind wir mitten drin im Thema eigentlich, was heisst, Jesus nachzufolgen und irgendwo in einem Staat zu sein, wo der Glaube nicht wirklich viel Relevanz hat, sagen wir mal, auf der Staatsebene. Ja, Jesus Nachfolger sind in dieser Welt, sagt man so schön, aber sie sind nicht Teil von dieser Welt. Und gleichzeitig orientieren sie sich eben so ein bisschen nach dem Maßstab, wo Gott sagt, was er möchte. Und wir haben es jetzt gehört in dieser Textlesung, so ein bisschen im Römerbrief, hey, wie soll man sich da verhalten? Es handelt sich so ein bisschen um einen Grundlagentext, könnte man sagen. So ein bisschen, was soll man denn machen? Wie soll man sich denn reingeben in den Staat, wenn man Jesus nachfolgt? Wie soll man sich verhalten? Was ist vielleicht gut und was nicht? Und das Erste, was man sagen kann, ist, dass es sich um ein willentliches, um ein freiwilliges Einfügen in die staatliche Ordnung handelt. Also als Jesus-Nachfolger sollte mir niemand sagen, dass ich mich so im Staat unterordnen soll. Ich sage nicht, soll mir niemand sagen, also nicht im Sinne von, soll mir ja niemand jemand damit kommen, soll mich unterordnen, sondern wenn ich Jesus nachfolge, sollte es für mich eigentlich klar sein, dass ich mich unterordne und mitteile, wie zum Beispiel Steuern zahlen, freudig machen, gern machen, weil ich sage, hey, ich tue mich irgendwo in das einordnen. Der Paulus, der das verfasst hat, die Stelle, der ist nicht einfach so, dass er naiv ist, dass er blinden Gehorsam hat. Er hat selber auch einer Regierung widersprechen. Er hat an gewissen Orten hat er das gemacht, wo die Regierung nicht ihrem Recht nachgekommen ist. Es geht ihm aber darum, dass eine Regierung grundsätzlich eingesetzt ist für eine Ordnung aufrecht zu behalten. Und der Paulus hat auch Geschichte kennt vom Volk Israel. Und dort ist eine Geschichte mit ganz vielen Ups und ab und zu mal ein Auf. Und der Paulus hat das kennt. Und das sich gut verhalten in einem Staat, das war schon beim Volk Israel das Tiefste drinnen. Das Volk Israel hat immer wieder Momente erlebt, wo sie nicht gut gegangen ist. Und einer von diesen Momenten war, wo sie in die Verbannung geführt wurden, fortgeführt wurden. Und dort hat der Prophet Jeremia ganz ein spannendes Wort bekommen von Gott, wo er so weitergeben soll. Jeremia 29, Vers 7 lesen wir. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Hier steht im Urtext Stadt. Es ist jetzt aus dem Kontext heraus Babel geworden. Und auch grundsätzlich kann man sagen, so, dass Babel oder auch Babylon in der Bibel ein Bild ist für eigentlich den Ort oder die Macht, die im Widerspruch zu Gott steht. Man kann sagen, einerseits, von Gott her hat man das himmlische Jerusalem als die Stadt, die beschrieben wird, wo das Recht hast, wo Gott ist. Und auf der anderen Seite hat man das Babylon oder Babel auf Hebräisch, wo der Ort ist, wo der Gegenspieler von Gott die Macht hat. Und hier ist also das Volk eigentlich dort, in dieser Stadt, in diesem Umfeld, wo der Gegenspieler von Gott doch ein bisschen ist. Und gleichzeitig sollen sie in dieser Gegenwart für die Stadt beten, für Wohlgehen beten, für Frieden beten. Und so kann man sagen, auch als Jesus-Nachfolger betrifft es uns auch. Wir sollen für das Wohlgehen beten, für Frieden beten, dafür einstehen, auch wenn vielleicht ganz viel um uns herum eigentlich nicht dem entspricht, wie wir es uns vielleicht vorstellen würden. Und jetzt zum wichtigsten Punkt von diesem Text, den ich am Anfang ein bisschen angeteasert habe, ist Steuern zahlen. Wieso sollten wir Steuern zahlen? Ich gehe davon aus, dass es hier ganz unterschiedliche Reaktionen gibt. Ich habe einen Kollegen von mir, der sich selber als Anarchokapitalist bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich das etwas sehe. Das ist eigentlich so ein bisschen der Javier Milei, kennt ihr vielleicht, der Präsident von Argentinien, der mit der Motorsage Wahlkampf betrieben hat und gesagt hat, er tut alles absagen. Und die Leute, mein Kollege auch, der sagt, Steuern, das ist Raub. Also der Staat, der stiehlt mir mein Geld und braucht es für Sachen, die ich nicht einverstanden bin. Aber der Paulus hier hat ganz einen anderen Bezug zum Geld, zu den Steuern. Wir sollen Steuern zahlen, damit der Staat die Ordnung aufrecht behalten kann. Und spannend ist auch, in welchen Kontext der Paulus das schreibt. Die Römer haben in Rom, er hat das im Römerbrief geschrieben, also die Leute, die in Rom gewohnt haben. Und in Rom war es so, wenn du dort gewohnt hast, hast du keinen Grund und keine Kopfsteuer müssen zahlen. Also hast du viel weniger Steuern müssen zahlen, als wenn du sonst irgendwo im Reich gewohnt hast, gelebt hast. Und im Jahr 49 nach Christus hat der Kaiser, der dann geherrscht hat, hat die Juden vertrieben aus Rom. Hat sie aus Rom rausgejagt und hat sie nicht mehr dort haben. 5 Jahre später ist das Gesetz wieder geändert worden und die Juden haben langsam dürfen zurückkehren und haben das langsam auch wieder gemacht. Schon dann hat es eine Steuerverwaltung gegeben und die hat das Prinzip von IDIA, sagt man da, weil die IDIA meint, dass jede Person hat einen steuerrechtlichen Wohnort gehabt, wie das heute auch der Fall ist. Wir haben einen Wohnort und dort zahlen wir Steuern. Und die Verwaltung dann war gut gewesen, aber heute sind wir ein bisschen effizienter. In all 20 bis 30 Jahren haben die wieder neu geschaut, wer wo wohnt und wer wo muss Steuern zahlen. Im Jahr 54-55 war so eine Zählung gewesen, und die Leute haben dann dort müssen Steuern zahlen. Und wenn also der Paulus den Brief hier schreibt, dann hat es Leute in Rom, die nach dieser Zählung vom Umland oder von wo auch immer aus dem Römischen Imperium in die Stadt gezügelt sind. Und wenn sie in der Stadt wohnen, müssen sie eigentlich keine Grund- und Kopfsteuer zahlen. Aber weil sie von außerhalb gekommen sind, sind sie eigentlich gleich noch schuldig. Macht das Sinn? Weil sie von außerhalb gekommen sind, sind sie gleich noch dort schuldig. Aber weil sie jetzt in Rom sind, können sie sich viel besser schleichen davon, die Steuern nicht zu zahlen. Und Paulus ermutigt, ermahnt eigentlich sie, hey, zahlt die Steuern zahlen, weil die sind die Steuern schuldig. Auf gut Bernisch könnte man sagen, hey, tut nicht bescheissen. Schiesset nicht. Zahlt eure Steuern gern, weil sie es verdient haben. Und das Spannende ist ja, auch Jesus ist dieser Frage begegnet. Auch Jesus ist begegnet worden mit dieser Frage, wie soll man mit dem Geld umgehen, respektive wie soll man mit den Steuern umgehen? Soll man, ist es richtig, am Kaiser Steuern zu zahlen? Wichtig ist immer zu wissen, wenn man Kaiser Steuern gezahlt hat, dann war es kein säkularer Staat, der nichts mit der Religion zu tun hatte, sondern der römische Staat war durch und durch ein religiöser Staat. Und man hat immer auch mit den Steuern hat man Teil von dieser Religiosität und aber auch der Kaiserkult mitfinanziert. Also wenn man dort die Steuern zahlt, hat man gewusst, dass das Geld auch gebraucht wird für Sachen, die man vielleicht eben mit dem Glauben nicht vereinbaren kann. Und wo Jesus die Frage hat bekommen, gibt er ganz eine simple, einfache Antwort. In Matthäus 22, 19 bis 21, sagt er, zeigt mir eine römische Münze, mit der die Steuern zu bezahlen sind. Als sie ihm die Münze reichten, fragte er sie, wessen Bild und Titel sind hier eingeprägt. Das Bild und der Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagt er, dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Wir können das vielleicht argumentieren, gut, wir haben nicht mehr so viel Bargeld, wir können es nicht mehr so gut sehen, aber das Prinzip ist immer noch das Gleiche. Wir sollen dem Staat das geben, was dem Staat zusteht, und Gott das geben, was Gott zusteht. Was sind wir denn Gott schuldig? Das ist vielleicht fast die spannendere Frage. Und ich bin überzeugt, dass wir Gott Anbetung schuldig sind. Anbetung. Ein Teil davon ist vielleicht hier innen zu hocken, in den Gottesdienst zu gehen. Aber es ist viel mehr, sich das ganze Leben soll Anbetung sein. Und die Frage stellt sich auch immer, wenn es darum geht, dem Staat gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen, vielleicht Steuern zu zahlen, was immer. Wo sind die Grenzen von meinem Jesus nachfolgen und irgendwo Teil sein von einem Staat. Wo gibt es da Konflikt, wo ich ja, vielleicht sogar dazu aufgerufen bin, zu sagen, hey, da mache ich nicht mit. Das kann ich nicht mittragen. Häufig wird in diesem Zusammenhang ein Vers aus Apostelgeschichte 5, Vers 29 genannt, der heisst, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Häufig ist mir der Vers begegnet, vor allem während der Corona-Pandemie. Ganz viele Leute haben den Vers genommen und gebraucht, um zu begründen, wieso dass sie jetzt nicht eine Maske anlegen wollen, weil sie weiss nicht, was sie machen wollen. Es ist häufig gebraucht worden als Begründung für etwas nicht mitzumachen. Und ich glaube nicht, dass das gemeint war, wenn man das rausnimmt aus der Apostelgeschichte, wo sowieso eine Geschichte ist, wo beschrieben wurde, wie die Leute gelebt haben. Ich glaube, dass der aktive Gebrauch von dem heutzutage sehr eine Randerscheinung ist. Dass sich nur ganz wenige wirklich darauf berufen, wo es wirklich auch gerechtfertigt ist, also wo sie wirklich in einem Konflikt stehen, wo sie sich müssen entscheiden müssen, am Staat gehorsam zu ziehen. Ich komme dann noch auf das zurück. Ich habe heute eher das Gefühl, dass wir viel zu angepasst sind an unserer Kultur, unseren Lebensgeist, was auch immer, alles, was uns um ist, wir sind extrem angepasst. So wie wir mit unserer Zeit und allem umgehen. Ich glaube, wie wir unsere Freizeit, Ethik, Handykonsum, unseren Ruhetag und den Konsum grundsätzlich gestalten, hat es zum Teil vielleicht viel mehr nötig, dass man würde sagen, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt für uns wäre in gewissen Situationen eher daran, das zu brauchen und nicht nur dann, vielleicht wie bei Corona, wo halt ein bisschen persönliche Freiheit eingeschnitten ist. Das Problem bei diesem Vers ist, dass häufig aus dem falschen Verständnis aus angewendet wird. Nicht alles, was ich als Jesus-Nachfolger erleide, ist Verfolgung. Nicht alles, was ich als Jesus-Nachfolger erleiden muss, wo immer, kann ich sagen, das ist, weil ich jetzt Jesus nachfolge. Und wegen dem muss ich das nicht mitmachen. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Leid und Verfolgung. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich habe den Unterschied gelernt von einem sehr weisen Mann aus Südostasien, in einem Land, wo Christenverfolgung erlebt. Und er hat mir den Unterschied gezeigt und das finde ich so gut und macht aus meiner Sicht extrem Sinn. Und er hat gesagt, von Verfolgung aufgrund von meinem Glauben kann ich mich abwenden. Vom einen Moment auf den anderen kann ich sagen, ich folge nicht mehr Jesus nach. Und dann hört die Verfolgung auf. Dann ist fertig mit Verfolgung. Von persönlichem Leiden, Corona-Pandemie nochmal, wenn jetzt mir die Maske passt oder nicht, kann ich sagen, hey, mir passt die Maske nicht, ich folge Jesus nach, wegen dem will ich nicht. Ändert nichts daran, weil es betrifft nicht spezifisch den Glauben. Der Unterschied ist, Verfolgung kann ich mich vom einen Moment loslösen, indem ich mich von Jesus abwende. Kann ich beim Leiden nicht. Ich kann nicht sagen, ich wende mich von Jesus ab und er hört mein Rücken weh auf. Und das finde ich ganz eine wichtige Unterscheidung, wenn es darum geht, zu überlegen, wo sind die Grenzen von meinem Gehorsam sein? Wo sind die Grenzen von dem? Die erste Jesus-Nachfolger, ich liebe die Kirchengeschichte. Und ich finde es spannend, was sie alles erlebt haben. Sie haben eine grosse Ausstrahlungskraft und Wirkung gehabt, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Es hat unzählige Beispiele. Ich möchte noch mal zwei, drei kurz erwähnen. Jesus-Nachfolger haben an gewissen Orten, wo sie Krankheiten ausbrochen, wo ganz viele Leute krank geworden, todeskrank geworden. Und das Schwierige ist gewesen, die jetzt pflegen, ohne sich selber anzustecken. Hat Situationen gegeben, wo zum Teil die Angehörigen ihre Kranken auf die Straße gestellt haben, haben sich zurückgezogen, wenn möglich aus der Stadt raus, sind weggegangen. Und die Jesus-Nachfolger sind zu diesen Leuten hergegangen, haben sie gepflegt, auch wenn das bedeutet hat, dass sie selber sich anstecken mit dieser Krankheit und schlussendlich dran werden sterben. Jesus-Nachfolger hat sich um Bedürftige gekümmert. Im Römischen Reich war es normal und erlaubt, ein Kind, ein neugeborenes Kind, bis es 10 Tage alt ist, einfach so auf die Straße auszusetzen. Das war sozusagen die Verhütungsmethode von dem. Bis 10 Tage kannst du das Kind aussetzen. Und die Christen, die Jesus-Nachfolger, die haben sich um die Kinder gekümmert. Die haben sie aufgenommen, grossgezogen und zu ihnen geschaut. Und wir sind sehr stark geprägt schon, obwohl wir sagen, wir leben in einem säkularen Umfeld, sind wir stark geprägt von einer christlich geprägten Kultur. Wir finden nämlich die Liebe zu kümmern um einen Nächsten oder auch, dass man eben sich um die Baby kümmert, ist für uns völlig normal. Auch wenn man Jesus nicht nachfolgt, würde man sagen, hey, das ist doch normal, dass man das macht. Aber für die Leute dann war es nicht gewesen. Und die Obrigkeit und auch viele Leute im Staat haben Mühe gehabt, mit Jesus Nachfolger. Und zwar aus einem Grund. Weil sie nur einen einzigen Gott haben angebetet. Es war ein multireligiöser Staat, das Römische Reich. Und es war ein Teil vom Staatskult oder vom Staat, vom Bürgersein, dass man dem Kaiser ohne Opfer gibt. Und dort haben sie sich verweigert, weil sie gesagt haben, wir haben nur einen Gott. Und dieser Grund war der Grund, wieso Tausende von Jesus Nachfolgern schlussendlich in den Tod geführt wurden. Es hat sehr lange Christenverfolgung gegeben, aufgrund von dem, dass Leute nicht mitgemacht haben bei so einem Opferkult. Ihre Hoffnung war, und so Versen tönen vielleicht für uns ein bisschen hart, aber das war ihre Hoffnung. Matthäus 10, Vers 32, dort lesen wir: Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Das hat ihnen Zuversicht gegeben, zu sagen, auch unter Androhung vor ihrem Tod, wir folgen Jesus nach, auch wenn das bedeutet, dass ich mein Leben muss lassen. Ich möchte jetzt ein bisschen einen Schwenker machen zur Kultur. Vielleicht fragst du dich, was hat Staat und Kultur miteinander zu tun? Ich glaube, dass Staat und Kultur sehr, sehr viel Hand in Hand miteinander gehen. Kultur und Staat prägen sich gegenseitig. Und die aktuelle Kultur hat Jesus schon mega gut beschrieben. Er hat sie beschrieben in Matthäus 24, Vers 12 mit: Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Unsere Kultur will immer weniger wissen von christlichen Werten. Einerseits bejaht man das Gewissen, aber gewiss es auch nicht. Und die Kernaussage vom letzten Mal, wegen dem heisst eben Predigt heute Salz und Licht im säkularen Staat. Die Kernaussage, und der halt nach wie vor ist, das Problem, das wir haben, ist nicht der Staat, der seine Aufgabe nicht erfüllt, sondern Jesus-Nachfolger, die ihre Aufgabe in und an Welt nicht mehr wahrnehmen. Jesus hat das Bild braucht von Salz und Licht und ich möchte es euch vorlesen. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Salz und Licht sind einen Unterschied machen, sodass Leute, die Jesus nicht nachfolgen, die guten Taten, die Sachen sehen und vielleicht ins Fragen kommen. Es gibt unterschiedliche Verständnisse davon, wie sich das Salz und Licht konkret zeigt, in unserem Unterwegs in der Kultur. Oder was das heisst, wenn wir das so sein, was heisst das für mich als Jesus-Nachfolger, was soll ich machen? Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in vier theologische Modelle, die ich von Tim Keller aus seinem Buch Center Church habe. Es sind nicht ganz neue Konzepte von ihm, es gibt schon andere so Konzepte gehabt. Es geht ein bisschen darum, wie tun wir als Jesus-Nachfolger die Kultur, die uns um ist, bewerten und wie, aufgrund dieser Bewertung, wie verhalten wir uns näher in dieser Kultur? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Religion, die Jesus-Nachfolge in unserem Fall, immer in einem gewissen Verhältnis zur Kultur steht. Auch wenn man sich komplett von der Kultur abwendet und nichts damit zu tun hat, ist das ein Verhältnis, das man hat. Und man steht immer in Gefahr, entweder in einer Position zu bequem zu werden oder auf der anderen Seite in einen Zwang hineinzukommen, andere unter Zwang zu setzen. Wenn ich jetzt vielleicht im Verlauf von dem von Christ rede, dann meine ich immer von Leuten, die Jesus nachfolgen. Das Erste, ihr seht, hier hängen eingeblendet die vier Modelle. Das Erste ist das Transformationsmodell. Und dort sagt man so ein bisschen, dass Jesus-Nachfolger ihren Beruf aufgrund von ihrer christlichen Weltanschauung ausüben. Und also, wenn ich irgendwo bin, dann mache ich das mit meinem Verständnis, dass ich Jesus nachfolge und so will ich mein Umfeld prägen. Das vermittelt immer auch ein bisschen das Bewusstsein, dass es mal eine Trennung zwischen Gott und Mensch gegeben hat. Also, dass es nicht mehr so ist, wie Gott es gedacht hat. Und so muss man die Welt hier verändern durch ein positives Beispiel. Also eine Gegenkultur oder eine Kulturveränderung vornehmen, dass es so wird. Und so soll man auf spezifische, christliche Weise denken und leben und dort, wo ich unterwegs bin. Die Herausforderung bei dieser Sicht ist, dass man sich auch ein bisschen selber überschätzen kann. Dass man selbstgerecht wird, überheblich wird und vielleicht auch immer ein bisschen zu fest überzeugt ist, dass es genau so, wie ich lebe, ist richtig und es gibt keinen anderen Weg. Das Zweite ist das Relevanzmodell. Das geht davon aus, Leute, die sich dem angehören, die sehen, dass der Geist Gottes, oder die gehen davon aus, dass der Geist Gottes in der Kultur, wo man drin ist, am Wirken ist. Und so sein Reich ausweitet. Also Gott sein Reich ausgeweitet wird mit der Kultur als Verbündeten. Kirche soll sich an Realitäten anpassen. Also alles, was in der Gesellschaft passiert, wird auch gut bewertet oder vieles ist gut bewertet. Sie soll sich anschliessen an dem, was Gott durch die Kultur am Tun ist. Und das ist stark geprägt vom Gedanken vom zukünftigen Shalom, vom Frieden, wo die Welt wird erfüllen, wo alle wo es allen wird gut gehen. Und das ist prägt von Wiederherstellung von Sachen. Der Schwerpunkt von so einer Kirche oder von so Leuten liegt vor allem auf den anderen. Liegt vor allem auch, dass man für das Gemeinwohl, für den Nächsten, für die ganze Gesellschaft da sein will. Das Problem ist, eine starke Anpassung führt häufig dazu, dass man irrelevant wird. Weil es keine Reibung mehr mit der Kultur geht und dann ist die Gefahr gross, dass man in der Kultur eigentlich verschwindet. Dann gibt es das Modell der Gegenkultur. Dort wird so ein bisschen das Reich Gottes angeschaut in Opposition zum Reich von dieser Welt. Also die Welt und so ein bisschen dort, wo eigentlich Jesus Nachfolger sein sollte. Ich habe ein bisschen von Kirchengeschichte erzählt. Im Jahr 300, ein bisschen später, ist das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion geworden. Und von Leuten, die so eine Gegenkultur vertreten, die lehnen das ab. Die finden, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Sie gehen viel mehr davon aus, dass Gott sich immer ein Volk oder dann auch die Jesus-Nachfolger als solche auserwählt und mit denen, die wie ein Kontrast, eine Gegenkultur prägen zum Umfeld, das da ist. Das Hauptthema ist die Kirche als neue Gemeinschaft. Auch ein Zeichen für das, was noch wird kommen. Das Problem ist häufig bei Leuten, die so, ein bisschen so veranlagt sind, dass sie zu kritisch sind gegenüber Geschäftswelt, gegenüber den Regierungen und auch gegenüber den Kapitalmärkten. Und das Vierte ist, was der Keller so ein bisschen sagt, ist die Zwei-Reiche-Lehre. Das ist vor allem so ein bisschen in lutheranischen Kirchen daheim. Und dort wird unterschieden zwischen Gott, seiner Herrschaft, im weltlichen Bereich, also der Staat als Ordnung, die Gott eingesetzt hat und auch gut ist, und die Kirche als wie der Teil, wo den Glauben betrifft. Also Trennung Kirche und Staat, könnte man sagen, aber auch geistlich vollzogen. Der Staat ist die von Gott gewollte Ordnung in dieser Welt. Das Schöne an dem ist, dass man Freude bekommt an Gottes Schöpfung, an dem, was er tut. Und was auch ganz schön ist, es würdigt die Arbeit in säkularen Berufen. Also von dem Gedanken her, dass wir Beruf sagen, kommt eigentlich von dem Gedanken her von Berufung. Also dort, wo ich bin, dort hat mich Gott herberufen. An dem redet man im Deutschen von Beruf. Das Problem ist ein bisschen, dass der Staat einfach zu wenig kritisch angeschaut wird. Und vor allem losgelöst irgendwie von der Bibel her angeschaut wird. Und der Keller, und dem schließe ich völlig an, sagt, dass jedes von diesen Modellen in der Kerndiagnose richtig liegt. Jedes von diesen Modellen hat eine richtige Kerndiagnose, aber ist unvollständig. Und ich bin überzeugt, dass wir hier innen alle vier Ansichten vertreten haben. Weil es abhängig ist von dem, wo du herkommst. Von deinem Erleben, von deiner Prägung, von deinem Umfeld. Und jetzt ist die Frage, der Schweizer Weg, welches ist der beste Mittelweg? Welchen Weg soll man gehen? Soll man von allem das Beste nehmen und dann kommt es gut? Die Schwierigkeit liegt einfach darin, dass wir unterschiedlich geprägt sind. Dass es unterschiedlich ist. Es ist viel mehr, ich glaube, ein Lehren vom anderen angesagt. Also in Unterschiedlichkeit annehmen und das Gute zu übernehmen, was vielleicht ich vom anderen lernen kann. Und die Frage, die sich jetzt ist eben auch, wie ich mich verhalte als Salz und Licht im Staat, hängt sehr stark von deiner Überzeugung an, was das Richtige wäre, was ein Jesus-Nachfolger machen müsste. Also aufgrund von diesen vier Modellen. Die ersten Jesus-Nachfolger, die haben, wie ich gesagt habe, durch ihr Zeugnis haben sie die Welt verändert. Sie haben die Welt verändert, aber wir sind heute nicht mehr am gleichen Ort. Wir sind nicht mehr am gleichen Ort. Die Welt ist nicht mehr gleich wie damals vor 2000 Jahren. Am gleichen Ort habe ich gelesen von Tim Keller, dass man so die Jahreszeiten von einer Kirche bezeichnen kann. Oder die Kirche als Ganze in einer Jahreszeit kann bezeichnen kann. Und er sagt, dass der Winter ist die vorchristliche Kultur. Also so wie wir die Bibel lesen, ganz am Anfang, vorchristliche Kultur, die findlich gegenüber der Kirche ist. Und dann haben wir den Frühling vor Kirche, dass die vorchristliche Kultur die Kirche verfolgt. Das passiert zum Beispiel in China. Aber das Spannende ist, die Kirche ist am Wachsen. Und dann gibt es den Sommer vor Kirche. Das ist das, was hier in Europa mal der Fall war. Und zwar, dass Kirche in der Öffentlichkeit hoch angesehen ist und sich Jesus Nachfolger völlig daheim fühlen in der Kultur. Dass sie mit allem können mitgehen, alles können bejahen, weil es einen grossen Konsens gibt, wie menschliches Handeln und Jesus Nachfolger sein miteinander verhalten oder was es soll sein. Und dann gibt es der Herbst. Der Herbst der Kirche ist dann, wenn die Relevanz des Glaubens für das Leben zunehmend in Frage gestellt wird. Und wir hier in der Schweiz oder im Westen allgemein könnte man sagen, da befinden sich die Kirche im Herbst der Jahreszeiten. Es wird sehr viel in Frage gestellt, wo Jesus Nachfolger vertreten, die sie wichtig finden. Und hier ist es wichtig, wenn man sich überlegt, wie kann man denn Salz und Licht sein, dass man nicht sagt, ja, man muss sich wieder überlegen, wie es im Frühling war, ganz am Anfang, dann im Römischen Reich. Weil es ist nicht das Gleiche. Das funktioniert nicht. Das Römische Reich war nicht säkular, sondern es war ein religiöser Staat. Und auch die Leute, wenn dort die ersten Christen kamen und die Sachen aus Nächstenliebe gemacht haben, das war für die Leute gar nicht denkbar, dass man so handeln könnte. Heutzutage ist es so, wenn wir vor einer christlichen Kultur kommen, von diesem Sommer her kommen, dass ganz viele Sachen, die positiv sind, sei es Waisenhäuser aufbauen, sich um Schwächere und Ärmere kümmern, das ist in der Gesellschaft völlig angekommen. Also es ist nicht mehr die gleiche Voraussetzung. Und so habe ich mich die Frage gestellt, hey, wie können wir denn herausfinden in unserer Kultur, wo ist es dran, zum Salz und Licht zu sein für mich persönlich? Vielleicht auch ein bisschen ausgehend von eben dieser Herangehensweise oder von dem, wo ich das Gefühl habe, wo Jesus Nachfolger bewirken sollte. Und ich bin hier auf ein Tool daran erinnert worden, das ich in Missionswissenschaft gelernt habe. Und ich liebe ein Tool. Es heisst, es ist ein blöder Name, es ist Bayerhausische Tripolare Schema. Könnt ihr wieder vergessen. Was wichtig ist, ist, es gibt so drei Sphären oder Ebenen, wo man sagt, wo jede Kultur hat. Und man sagt, jede Kultur hat einen göttlichen Bereich. Göttlich im Sinn von, es ist etwas, zum Beispiel die Würde des Menschen, hoch angeschaut wird, was bei uns so ist, dass man sagen kann, hey, das ist etwas Göttliches, was in unserer Kultur vorhanden ist. Und da, als Jesus-Nachfolger, da kann ich das bejahen, verstärken und sagen, hey, mega cool, dass das bei uns so ist. Und dann gibt es in jeder Kultur einen neutralen Bereich. Der neutrale Bereich kann sein, dass wir in der Schweiz uns mit der Hang Hallo sagen. Dass wir hocken zum Essen, dass wir mit Besteck essen. Das sind völlig neutrale Bereiche. Und wenn ich in Südostasien unterwegs bin, dann hocke ich am Boden zum Essen, dann tue ich anders Hallo sagen, dann tue ich mit den Hängen essen. Und das ist völlig losgelöst von irgendeiner religiösen Bewertung, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Und das kann man einfach annehmen. Kann man einfach annehmen und einfach mitmachen. Und dann gibt es in jeder Kultur, gibt es so einen dämonischen Bereich, wie er es nennt. Gibt es einen Bereich, und ich glaube, das ist der, was dran ist für uns, für dich und mich, zum Salz und Licht sein. Es gibt einen dämonischen Bereich, und das würde ich zum Beispiel sagen, ist bei uns in der Schweiz der Zerfall der Familie. Dass die Familie nicht mehr wichtig angeschaut wird. Dass die Familie zerbricht, dass das uns auch ein bisschen gleich ist. Das ist im Widerspruch zu dem, wo ich das Gefühl habe, wo für Jesus Nachfolger dran ist. Und ich sage nicht, dass wir in Krieg ziehen sollen. Nicht die fertig machen, was anders gesehen oder so, sondern der Wert der Familie steigern und sagen, was ist für ein Schatz in der Familie. Und dass es als Kirche oder als Privatperson, wo ist unser Bereich, wo wir Familie stärken können? Das ist jetzt ein Beispiel. Du findest vielleicht etwas anderes, wo du sagst, hey, das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht dem entspricht, was Gott sich wünscht. Und ich glaube, dort könnte es dran sein, Salz und Licht sein. Und in dem Sinne, das letzte Mal auch gesagt, was ist das, was Jesus Nachfolger machen kann, ist bedingungslose Nächstenliebe. Und die Liebe, ich glaube, das ist der Schlüssel der Jesus Nachfolger. Mit Vers, der schon vor Meli in Moderation gehört. 1. Johannes 4, 7 und 19, ich glaube, das ist der Schlüssel. Es gibt so viele Stellen, wo um die Liebe geht, also Erkennungsmerkmal oder was auch immer, aber die Liebe ist der Schlüssel. Das, was wir der Welt zu geben haben, ist Liebe. 1. Johannes 4, 7 bis 19 steht, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie auch immer das bei dir näher aussieht aufgrund von dem Modell, wo du dir näher fühlst. Die Liebe fängt an, aber nicht bei uns, sondern wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Die Liebe zu Gott, der christlichen Gemeinschaft und zu Menschen ist der Schlüssel. Es fängt mit der Liebe von Gott an. Es fängt mit dem an. Und strömt dann in mein Umfeld. Von dieser Liebe aus fange ich dann vielleicht an, Sachen anzugehen, Sachen machen, gewisse Werte setzen auf eine positive Art und Weise. Es geht nicht darum, in einen Kulturkampf hineinzukommen, sondern positiv das zu verändern. Ich möchte noch beten zum Schluss der Predigt. Ja, Vater im Himmel, danke vielmals, dass du uns auf die Welt gestellt hast. Dass wir jetzt, zu diesem Moment, in diesem Staat, in dieser Kultur dürfen leben. Du siehst auch, wie wir zu dir stehen, wie es mit dir nachfolgen, ob wir das können bejahen oder unsere Fragezeichen haben. Und du siehst, wie das uns irgendwo beeinflusst, wie wir unterwegs sind, im Staat, in der Kultur um uns herum. Und Herr, du siehst, dass wir so viele von uns würden gerne Salz und Licht sein, einen Unterschied machen. Zeig uns, wo ein Ort sein könnte, was etwas sein könnte, wo wir einen positiven Einfluss haben dürfen. Und schenke uns, dass wir von anderen lernen können, die es anders sehen. Die vielleicht etwas anderes als wichtiger achten. Dass es nicht darum geht, wer Recht muss haben, sondern es darum geht, dass wir wollen, dass dein Reich sich auf dieser Welt hier verbreitet. Und ganz viele Leute von deiner Liebe dürfen erfahren, Herr. Schenk, dass die Liebe wirklich das Merkmal darf sein. Dass die Liebe das Merkmal darf sein. Von dir nachfolgen. Amen.